Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Hannes, wie ist es?
Ach ja, am besten Jod, ne? Und selber?
Ja, muss, ne? Aber wir müssen dringend mal über Migration reden.
Oh, Holger, ey. Wahlkampf ist doch rum, also echt.
Ja, und genau deshalb können wir uns jetzt auch wieder frei von der Leber weg darüber unterhalten. Auch ohne, dass uns hier vielleicht wahltaktische Spielchen vorgeworfen werden. Schuld sind ja immer die anderen,
wie wir wissen. Und ganz ohne Polemik möchtest du dich jetzt unterhalten?
Ja.
Auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, als hätten wir jetzt hier mit unserem kleinen Podcast irgendeinen politischen Einfluss. Also ich glaube da.
Naja, also immerhin hat seine Magnifizienz der Rektor und der Kanzler vor der Wahl nochmal darauf hingewiesen, dass wir ja alle im öffentlichen Dienst sind und da dem ganzen Volke dienen und unsere Aufgaben überparteiisch und gerecht zu erfüllen haben.
Ja, genau. Das Neutralitätsgebot, ne? Paragraph 33 Absatz 1 Beamtenstatusgesetz, also Beamtstücke, oder Paragraph 3 Tarifvertrag der Länder, TVL, das Mäßigungs- und Zurückhaltungsgebot aus Paragraph 33 Absatz 2 des Beamtengesetzes, beziehungsweise Absatz 3 des der öffentlichen Ländergesetz. Das eine für dich und das andere für mich, aber da willst du jetzt wirklich so über ein aufgeladenes Thema reden?
Ich finde schon und erst recht, denn wissenschaftlich ist das Thema Migration relativ neutral zu betrachten und auch gemäßigt. Das wird vielleicht den einen oder die andere dann doch auch überraschen.
Ja, klingt jetzt auch erstmal langweilig.
Ist es aber nicht.
Okay, dann lass mal hören. Also, hau die Definition raus. Ich kann es kaum erwarten.
Ja, Definition ist ein gutes Thema. Ich glaube allerdings, dass wir da auch nicht viel weiter kommen als zur Definition. Denn schon bei der Abgrenzung des Begriffes wird deutlich, dass Migration, sagen wir mal, vielschichtig ist. Und dass vermeintlich einfache Wahrheiten, so das Alltag im Umgang mit Migration, da vielleicht doch ein bisschen kurz greifen.
Also du meinst solche Slogans wie jetzt Migration stoppen oder Grenzen dicht? Ich sehe gerade so viele Wahlkampfplakate noch vor mir.
Genau, und da fängt es auch schon an. Es geht nicht um Grenzen dicht, denn Migration gibt es auch innerhalb von Staaten. Aber das sollte dir als Kölner ja Begriff sein.
Jetzt kann ich dir nicht ganz folgen, aber du meinst jetzt nicht vom Rechtsrheinischen ins Linksrheinische oder was?
Nee, eher so sind wir all hierhin gekommen. Also ja. Der Kölner spricht ja gerne vom Immi für alle die nicht ihre Wurzeln zurück zur Kaiserin Agrippina zurückführen können.
Ja, kriege ich direkt Pipi in den Augen hier bei Blackfuss, unser Stammbaum. Naja, so schlimm ist es ja nun auch nicht, ne? Hier geboren zu sein, sollte ja reichen.
Ja, da haben meine Kinder ja Glück gehabt. Ich werde dann wohl ein Leben lang Immi bleiben. Aber zurück zum Thema. Der Umzug in eine andere Stadt ist auch schon Migration, die sogenannte Binnenmigration, also die Wanderung innerhalb von Staatsgrenzen.
Ah, okay, stimmt. Lass mich raten, dann gibt es auch neben Binnenmigration noch eine Migration über Staatsgrenzen hinweg.
Richtig, sonst wäre das mit Grenzen dicht ja noch absurder. Es gibt neben der Binnenmigration auch noch die internationale Migration oder Außenmigration. Ich glaube, man spricht ja eher von internationaler Migration. Dabei wandern Menschen über Staatsgrenzen hinweg und nicht zwingend nur über eine, aber das sehen wir vielleicht dann gleich noch.
Okay, also Binnenmigration und internationale Migration. Aber jetzt ist doch nicht jeder Grenzübertritt eine Migration, oder?
Nein, Migration bedeutet, dass du deinen Wohnsitz verlegst oder zumindest deinen dauerhaften Aufenthaltsort und das für mindestens ein Jahr.
Okay, also wenn ich die Grenze für einen Urlaub überschreite, dann bin ich zwar Ausländer in einem fremden Land, aber ich bin kein Migrant. Verstehe ich dich richtig?
Richtig. Okay. Ein Migrant wirst du erst, wenn du in dem Land mindestens für ein Jahr bleibst und das eben auch deinen Wohnsitz dahin verlegst. Das gilt übrigens, ob du das legal machst oder illegal.
Okay, ich wollte dich nämlich gerade fragen, wie ist das denn? Es leben ja so viele Menschen dauerhaft in den USA, die keine Aufenthaltsgenehmigung richtig haben. Also so gesehen nach der Definition dann illegale Migranten sind. Gibt es da auch jetzt nochmal wissenschaftlich eine Unterscheidung, also zwischen legaler und illegaler Migration?
Ja, es gibt eben die legale und illegale und die Migranten leben ja tatsächlich dauerhaft, also können sich jetzt natürlich nicht melden irgendwo. Ne? Mhm. Mit Wohnsitz verlegen ist das so eine Sache. Wir als deutsche Bürokraten sehen da immer gleich das Bürgeramt und die Ummeldung. Nee, Migration geht auch ohne diese Ummeldung. Aber es gibt eben auch die Unterscheidung dann noch in legal und illegal.
Okay. Nochmal zurück zu der zeitlichen Komponente. Wenn die Zeit bei der Klassifizierung, ob es jetzt Migration ist oder nicht, eine Rolle spielt, dann ist doch ein Flüchtling oder Geflüchteter, der nach Deutschland kommt, erst nach einem Jahr ein Migrant, richtig?
Formal schon, wobei Flüchtlinge da irgendwie noch einen Sonderstatus haben. Im Prinzip gelten da auch die 12 Monate, aber Flüchtlinge genießen eben ganz besonderen Schutz durch die Genfer Flüchtlingskonvention. Wenn wir auf die internationale Migration schauen, gibt es eben die 12 Monate. Es gibt auch noch eine temporäre Migration, da spricht man dann von 4 bis 12 Monaten, also wenn das quasi zeitlich befristet ist. Aber eigentlich beginnt Migration erst mit den 12 Monaten.
Okay, aber es gibt schon Ausnahmen, verstehe ich jetzt richtig?
Wie? Jein, ne, deswegen temporäre Migration. Mhm. Wenn man sich Daten zur Migration anschaut, dann sollte man das immer im Hinterkopf haben, dass diese Zeitspanne wichtig ist. Es gibt da durchaus unterschiedliche Datensätze, die auch unterschiedliche Zeitspannen benutzen und deswegen, naja, gibt auch noch andere Definitionen natürlich.
Klar, natürlich. Also gut, bis hierher war doch alles ganz logisch. Binnen- und Außenmigration, temporär und dauerhaft, legal und nicht legal.
Genau, aber wie so oft kann man jetzt auch noch in enger und weiter unterscheiden.
Natürlich.
Ja, das ist auch wieder wichtig vor dem Hintergrund von Daten. Denn je nachdem, von wem du die Daten bekommst, hat der ein anderes Verständnis von Migration. Die Vereinten Nationen nehmen zum Beispiel Binnen- und internationale Migration zusammen.
Aha, okay.
Machen die zum Beispiel, weil ja zum Beispiel bei Kriegen Menschen auch gar nicht immer das Land komplett verlassen, sondern innerhalb des Landes flüchten.
Ja, also vertrieben werden woanders hin, egal ob jetzt über eine Grenze hinweg oder nicht. Ja.
Genau, also 70%, glaube ich so die Zahl weltweit, die gehen über eine Grenze. 30% bleiben aber tatsächlich in dem Land, in dem sie dann verfolgt werden oder wo sie vor Krieg fliehen oder was auch immer. Wenn wir uns jetzt den Arbeitskontext angucken, dann wird oft nur die internationale Migration betrachtet. Also da geht es nicht um die interne, also die Binnenmigration, sondern es geht um die internationale Migration. Die World Labour Organization betrachtet eben genau dann nur diese internationale Migration. Und wenn du jetzt versuchst, die UN-Daten mit den quasi Arbeitsdaten übereinzubringen, dann funktioniert das eben nicht. Und das muss man halt wissen, wenn man mit diesen Datensätzen arbeitet. Deswegen immer gut hingucken, was verstehen die denn eigentlich unter Migration.
Oh, okay, ganz schön knifflig. Also Migration als die Verlegung des Wohnsitzes oder Aufenthaltsorts für eine Zeit von in der Regel mindestens einem Jahr. Check. Das würde ich hier so noch einmal festhalten wollen. Und es gibt dann die Unterscheidung zwischen Binnenmigration innerhalb des Landes und internationaler Migration. Und eigentlich kann ich das Ganze doch erst im Nachhinein auch wirklich klassifizieren oder quantifizieren, weil es ja diese zeitliche Komponente hat. Also ich kann auch jetzt nicht gerade sagen, die migrieren irgendwie dahin. Vielleicht haben die Absicht, aber so richtig erfassen geht doch erst im Nachhinein.
Genau, das geht erst also im Nachhinein. Aber das wäre ja doch auch irgendwie ein bisschen zu einfach, wenn wir damit schon fertig wären. Ne?
Okay, wie soll ich das jetzt verstehen?
Naja, in der Migrationsforschung geht es ja nicht immer nur darum, dass sich Menschen bewegen, sondern es ist gegebenenfalls auch von Interesse, warum sie sich bewegen. Also es geht ja oft auch um Gründe von Migration und über die haben wir noch nicht gesprochen. Und Menschen bewegen sich nämlich nicht nur national und international, sondern auch noch freiwillig oder gezwungen. Ne? Also Flucht eher gezwungen, freiwillig, weil ich vielleicht irgendwo anders arbeiten möchte, in einem anderen Land oder was auch immer. Auch das kann ich natürlich als Unterscheidungsmerkmal heranziehen.
Ja, das klingt logisch, ja.
Und neben den Motiven gibt es auch noch die Möglichkeit, die Migration zu betrachten mit raumzeitlichen Mustern und die danach zu klassifizieren.
Ja, natürlich, was auch sonst.
Ne? Ja, wir sind Geografen.
Ja. Ne?
Also. Und die erste Form davon hatten wir auch schon, internationale Migration. Ne? Da migriert jemand dauerhaft von einem Land in ein anderes.
Ja, gut bei Deutschland, die Auswanderer. Ne? Ja,
Genau, das machen nicht alle unbedingt im RTL2-Style, aber klar, manche kommen ja auch zurück. Ja, und gehen dann wieder ins Ausland, vielleicht auch noch in ein anderes Ausland oder in das gleiche. Wenn sie hin und her wandern quasi, dann spricht man auch von Pendelmigration. Mal hier, mal da.
Pendelmigration, okay. Noch ein Stichwort. Du guckst so, als ob du noch nicht fertig bist mit...
Nee, das Beste zum Schluss, wie immer. Transnationale Migration.
transnational, nicht international, also über Staaten hinweg oder hindurch?
Ja, fast. Du wanderst zwar aus, hältst aber immer noch enge Beziehungen, zum Beispiel zu deinem Heimatland, zu deiner Familie, die dort lebt. Fährst da ab und zu auch hin und wieder zurück, unterstützt deine Familie, pendelst also quasi zwischen den beiden Ländern, aber nicht so lange, dass es für eine Migration reicht, also nicht für diese 12 Monate, sondern du lebst quasi in unterschiedlichen Ländern.
Wow, okay, ja, ja, kennt man ja durchaus. Also bleibt mal bei Klassifizierungen, entweder nach Motivation, freiwillig und gezwungen, oder über raumzeitliche Muster, international, Pendelmigration oder transnationale Migration.
Genau, oder...
Ein oder natürlich noch dazu, ja.
Oder wir betrachten das Ganze mal aus Sicht von Nationalstaaten. Da gibt es nämlich die Emigration, also die Auswanderung. Das heißt, Menschen verlassen ein Land. Da habe ich die Perspektive des Herkunftslandes. Oder wir nehmen die Immigration, die Einwanderung, ne, die auch im Wahlkampf immer eine große Rolle gespielt hat. Da kommen die Menschen in ein Land hinein und wir haben quasi die Perspektive des Aufnehmenden, des Ziellandes.
Ach, und ich dachte immer, Immigration und Immigration wäre lediglich eine orthografische Spreche oder im Rheinischen einfach eine Ausspracheschwäche hier.
Richtig, richtig. Nee, aber der war gut. Oder, dritte Perspektive.
Noch eine Heule.
Ja, selbstverständlich. Die Menschen wandern aus und kommen in ihr Ursprungsland zurück. Dann haben wir eine Remigration. Dann betrachten wir also Beziehungen zwischen zwei Staaten.
Ja, also es hat schon jetzt langsam was Komisches mit den ganzen Vorsilben. Remigration, jetzt wird es aber auch richtig politisch, habe ich hier das Gefühl.
Nein, bloß weil Teile der Politik diesen Begriff Remigration gekapert haben, wird es überhaupt nicht politisch. Wenn wir das jetzt mal am Beispiel RTL2-Auswanderer festmachen, ne, dann...
Lebensweltbezug, genau.
Genau, dann ist Remigration, du wanderst aus, schaffst es nicht und kommst zurück. Böse würde ich jetzt sagen.
Ja, also Sozialsysteme,
ne? Ja. Aber das ist ja, das wäre ja nur bei den Ausländern böse. Nein, du kommst zurück und remigrierst. Oder du warst zum Studium für 3 Jahre im Ausland. Auch dann remigrierst du. Oder du kommst zur Rente zurück. Oder, ja, oder, oder.
Oder ich verlege meinen Wohnsitz in die Schweiz, um Steuern zu sparen und irgendwann ziehe ich wieder zurück nach Deutschland, weil ich dann doch im Bundestag sitze.
Musst du aber gar nicht. Passives und aktives Wahlrecht hast du auch als Auslandsdeutscher.
Ach Mensch, wenn die Unterlagen nicht bei der Post bleiben.
Ja, das ist ein anderes Thema. Aber zurück zur Migration. Ich kann Migration also auch noch irgendwie mit Richtung betrachten. Also unidirektional in eine Richtung, so wie bei der internationalen Migration, ne? Von Land A nach Land B und fertig. Bidirektional, also in zwei Richtungen, wie bei der Pendelmigration, oder sogar multidirektional.
In unterschiedliche oder viele Richtungen, oder wie soll ich das verstehen?
Ist, glaube ich, weit verbreitet in der Wissenschaft. Wir suchen uns irgendwie einen Job, einen internationalen, irgendwo in den USA, dann läuft da unser Vertrag aus, suchen wir uns eine Uni in den Niederlanden und da läuft irgendwann der Vertrag aus. Und das geht aber dann irgendwann nicht mehr und dann gehe ich nach Schweden und dann geht es da nicht mehr und dann gehe ich nach Großbritannien und dann, ich migriere quasi in unterschiedlichste Länder.
Offen gestanden, Holger, das ist die Folge mit den meisten Fachbegriffen und Definitionen. Ich komme nicht mehr ganz mit. Die Sichtweisen.
Das kann ich verstehen.
Weißt du, das ist manchmal so eine Anthropogeografie für mich so. Wir haben so ein Problem und wir können es uns von 1 Milliarde Perspektiven anschauen und finden immer wieder einen neuen Begriff für unsere Perspektive oder die Sichtweise oder den...
Ja, das ist natürlich mit dem Aufbau der Atmosphäre und der Tropopause und Troposphäre und
Mesopause. Ja, aber das ist ja von allen Seiten gleich. Dann kann ich mir dimensional und eindimensional und bimodal angucken. Es ist trotzdem die Tropopause, aber
lassen wir das. Ja, gut. Also im Prinzip erstmal 3 Dinge. Es gibt den Grund für Migration, es gibt die raumzeitlichen Muster und es gibt die Perspektive.
Okay, damit kann ich arbeiten. Das klingt jetzt gar nicht mehr so kompliziert.
Dann,
vielen Dank für die vielen Worte vorweg.
Genau, und dann überlagert sich das natürlich alles. Eigentlich ist das ganz leicht, es sei denn, du fängst jetzt auch noch an, innerhalb der Typen zu kombinieren. Also zum Beispiel erst eine Binnenmigration, zum Beispiel vom Land in die Stadt innerhalb eines Staates und dann von der Stadt ausgehend, nee, doch ins Ausland, lieber woanders hin. Das sind so Prozesse, die wir im globalen Süden oft betrachten.
Hör auf, ey, das ist ja echt alles andere als trivial. Ich will zu meinen Steinen zurück.
Dann kann man natürlich die raumzeitlichen Bewegungen auch noch mit den ganzen Fachbegriffen belegen. Hatten wir ja gerade unidirektional in eine Richtung, bidirektional und so weiter und so weiter. Letztlich geht es dann da um unterschiedliche Richtungen.
Ja, Das klingt jetzt wenigstens mit deinen drei Sachen Motivationsgrund, raumzeitliches Muster, Perspektive nach Baukasten. Aber also ganz ehrlich, das klingt einfach so viel so klug jetzt mit den ganzen Begriffen und Definitionen. Okay.
Ja, und es ist irgendwie schon Baukasten, aber durch diese Überlagerung und die zeitliche Komponente dazu ist das gar nicht so einfach, aber es wird sicherlich zu weit führen. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Migrationsformen, je nachdem, ja, welche man sich so betrachtet. Und man kann ja jetzt auch noch soziale Merkmale sich angucken, ne, von Migration.
Also du meinst die Gründe jetzt quasi?
Ja, nicht nur die Gründe. Soziale Merkmale sind zum Beispiel Merkmale, die sich entweder auf die Migranten selbst auswirken. Sie lassen ja Personen zurück. Ne? Soziale Bande sind vielleicht nicht mehr so eng. Sie kommen im Ankunftsland mit neuen Menschen in Kontakt. Da entstehen vielleicht neue soziale Bande. Gleichzeitig wirkt sich das aber natürlich auch auf die Zurückgebliebenen aus. Die migrierte Person ist nicht mehr Teil des Alltags zum Beispiel. Also gibt es da ganz große soziale Aspekte natürlich auch bei Migration. Man muss sich dann irgendwie anders organisieren, vielleicht sowohl im Zielland, also der Migrant selber, als auch die Zurückgebliebenen quasi, wenn man jetzt nicht mit der ganzen Familie auswandert. Auch gesellschaftlich verändert sich natürlich was durch Migration. Und auch das wieder sowohl im Ankunftsland, weil ja Migranten immer auch was mitbringen, aber eben auch im Herkunftsland.
Ja, das finde ich jetzt, muss ich sagen, viel spannender als jetzt die reine Definition. Hast du mal ein Beispiel, dass man das irgendwie besser greifen kann?
Wir haben ja, waren ja mal ein Einwanderungsland, in Anführungszeichen, ne, nach dem Zweiten Weltkrieg zu Zeiten der Gastarbeiter, die wir hierher geholt haben. Eigentlich sollten die ja nach einer Zeit wieder zurück in ihre Herkunftsländer. Die sollten nur Gäste sein, die dann auch irgendwann wieder gehen.
Es ging ja eigentlich darum quasi, man brauchte Arbeitskräfte, um die Wirtschaft, die immer mehr angelaufen ist, wieder nach dem Krieg quasi am Laufen zu halten, weil es ArbeiterInnen fehlte.
Genau, wir hatten nicht genug Arbeitskräfte, so wie wir ja heute auch einen Fachkräftemangel haben. Ne? Und dann haben wir uns vor allen Dingen im Süden Europas Arbeitskräfte besorgt, angeworben. Die sind hierher gekommen, in der Regel ohne Familie. Wie gesagt, die Idee war, die gehen dann, wenn wir genug Arbeitskräfte wieder haben, zurück. Mhm. War aber nicht so. Es gab Familiennachzug und schon hatten wir internationale Migration, unidirektional, also nicht wieder zurück mit einer Remigration. Und was bleibt, sind Pizza, Döner und Co., ne? Beispiel.
Wie langweilig unsere Küche auch wäre, ne?
Ja, unsere Küche.
Ohne das alles, jetzt um einen ganz banalen Aspekt da.
Genau, wer das auch mal hören oder sich angucken möchte, im WDR gibt es, glaube ich, eine Sendung, die heißt Alles außer Kartoffeln.
Ja.
Da geht es genau um das Thema. Aber gut, das nur am Rande. Bei der Pendelmigration gibt es das halt dann bidirektional und da bringen die Migranten natürlich nicht nur was mit in das aus ihrem Herkunftsland, sondern sie beeinflussen auch die Gesellschaft dort, wenn sie wieder zurückgehen. Ja, sie bringen vielleicht andere Ideen mit, andere kulturelle Dinge, was auch immer, und beeinflussen damit tatsächlich auch die Gesellschaft ihres Ursprungslandes.
Okay, ja, also soziale Aspekte, Häkchen dran. Damit haben wir es jetzt auch, oder kommst
ja,
du?
Ja, fast. Das große Thema bei uns ist ja immer auch das Ökonomische. Ne? Also es gibt auch ökonomische Merkmale von Migration, die man sich angucken kann.
Ja, also du meinst quasi, ne, wie hier auch aus der aktuellen Politik zitiert, die kommen ja nur, weil sie unser Geld wollen.
Genau, das kommt aber jetzt auf den Migrationstyp an. Und kann man sich ja schon ein bisschen vorstellen, dass es da wieder sehr unterschiedliche gibt. Wir erinnern uns, Gründe, Muster und Perspektiven. Mhm. Ein ökonomischer Grund kann natürlich sein, ein besseres Einkommen. Oder ne, man möchte mit diesem Einkommen dann vielleicht auch Verwandte unterstützen, die nicht migriert sind. Das wäre zum Beispiel eine ökonomische Perspektive, die Hand in Hand geht sogar mit der sozialen.
Was jetzt hier immer sehr polemisch verkürzt wurde, quasi mit der Bankkarte, damit ja kein Bargeld nach Hause geschickt wird.
Genau, das zielt natürlich auch auf eine ganz bestimmte Migrantengruppe ab, nämlich meistens die Flüchtlinge, die alles andere als schlecht ausgebildet sind in großen Teilen. Wenn wir uns jetzt mal Deutsche angucken, die ins Ausland gehen, der Klassiker ist ja wohl als Arzt in die Schweiz, die hatten einen Mangel. Und wenn ich da jetzt Geld zurücküberweise, das ist ja mein Einkommen, ne? Man darf nicht vergessen, dass das ein wirklich großes Thema ist. Es geht da um Remittances, also die Rücküberweisung quasi. Und diese Rücküberweisungen sind tatsächlich in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen. 1970, da lagen die bei 1,9 Milliarden US-Dollar weltweit.
Also das Geld, was Arbeitsmigranten nach Hause überwiesen haben?
Genau, lag 1970 bei 1,9 Milliarden US-Dollar und ist bis 2000, also in 30 Jahren, auf 121 Milliarden US-Dollar angestiegen.
Krass.
Also in 30 Jahren, ne, um
ziemlich viel. Mal 50 oder 60.
Und von 2000 bis 2020, also in den nächsten Jahren, von den 121 Milliarden US-Dollar auf geschätzte 657 Milliarden US-Dollar. Oh,
das ist viel Geld, ja.
Ja, das ist viel Geld. Und aus dem Grund sind natürlich Migrationsgründe auch irgendwie nachvollziehbar. Wechseln wir aber den Migrationstyp und damit die Perspektive, zum Beispiel auf Zielländer der Migration, dann stellt sich natürlich die Frage, ob diese Gelder, die ja unter Umständen auch durch Arbeitskraft erwirtschaftet werden, weil hier jemand einen gut bezahlten Job hat, auch als Migrant, ob das nicht einen Beitrag zu unserer Wertschöpfung leistet und zu unserem Bruttoinlandsprodukt. Und wir gucken ja alle immer auf unser Bruttoinlandsprodukt, um zu gucken, wie gut geht es uns denn. Und es sind eben nicht nur alle, die hierher kommen, um unsere Sozialsysteme auszunutzen, was natürlich ein Zielland tatsächlich belastet. Da spielt dann auch noch mit, wer einfach migriert. Also wer da kommt, gut ausgebildet, nicht gut ausgebildet. Und es gibt nämlich tatsächlich sehr, sehr viele gut ausgebildete Migranten, die ihre Heimatländer verlassen.
Ich kenne das, wenn ich es gerade einwerfen darf, quasi arbeite ja viel in Georgien und die haben ein Problem damit, dass sehr viele und vor allem die qualifizierten Leute auswandern, ne? Mhm. Weil bessere Jobangebote, mehr demokratische Perspektive zum Beispiel in Europa als aktuell vor Ort in Georgien zu erwarten ist, ne? Und die dann sagen, naja, ich habe eine gute Ausbildung, ich möchte dafür auch was, auch gutes Geld verdienen und möchte, ne, also kann ich sehr gut verstehen, wenn man sagt, hier kriege ich keinen Job, dass man dann halt auch dann nicht nur vom Land in die Stadt wechselt, sondern auch halt über Grenzen hinaus. Und da in dem Zusammenhang muss ich nämlich eben an dieses Stichwort, ich erinnere mich an meine Vorlesung von früher, Brain Drain, richtig?
Das ist tatsächlich ein Problem dann im Ursprungsland. Ne? Wir sprechen ja hier immer nur, alles so teuer und die kriegen so viel Geld und so. Aber wenn wir als Deutschland Fachkräfte anwerben, dann sind die ja unter Umständen in irgendeinem Land gut ausgebildet worden. Und wenn das so wie bei uns ist, auch noch auf Staatskosten. Ne? Universitäres Studium kostet ja bei uns viel Geld, keine Frage. Aber eben keine Studiengebühren und dergleichen. Letztlich ist es ja doch staatlich finanziert. Und wenn ich diese Menschen mit der Ausbildung dann als quasi Ursprungsland gar nicht mehr zur Verfügung habe, damit mein Bruttoinlandsprodukt ordentlich nach oben schießt und wir eine große Wertschöpfung haben im Ursprungsland, sondern die wandern aus irgendwohin und setzen ihre Arbeitskraft da ein, dann ist das eben auch ein Problem im Ursprungsland. Und es sind eben nicht alle, die hierher kommen, die sich in die Sozialsysteme einzecken wollen, was ja gerne dann in den Medien mal so kommuniziert wird in bestimmten Bereichen.
Ja, wo du sagst, ja, Stichwort transnational Migration, ne? Wer macht denn noch einen Postdoc oder so im Vereinigten Königreich, ne, in Großbritannien? Oder ich habe jetzt auch gelesen, angeblich reiben sich schon die ersten deutschen Hochschulen die Hände, weil, so wie es aussieht, Trump den Unis viel Geld kürzen und herunterwirtschaften wird. Also WissenschaftlerInnen, für die wird dann, wenn USA nicht mehr attraktiv ist und auch nicht Großbritannien, Europa wieder attraktiver, ne?
Ja, das bleibt mal abzuwarten. Solange das hier so gut läuft mit den Akademikern wie mit den Fachkräften, die wir hier nach Deutschland holen wollen, dann bin ich da wenig zuversichtlich. Da gibt es ja den einen oder anderen Fall, wo Leute nochmal zurückfliegen mussten und ein neues Visum beantragen, weil im Welcome Center man nämlich so welcome war, dass man sie gar nicht hat haben wollen, weil aus irgendwelchen formalen Gründen das da nicht geht oder die Papiere nicht in Ordnung waren oder sonst irgendwas. Also von daher bin ich tatsächlich gespannt. Flucht ist natürlich ein anderes Thema. Denn das ist ja eine unfreiwillige Migration, wenn man so will. Und Flüchtlinge sind eben tatsächlich durch die Genfer Flüchtlingskonvention geschützt. Da führt irgendwie auch kein Weg dran vorbei. Klar, wir haben hier in der Europäischen Union den Luxus mit Deutschland, dass alle, die über Drittstaaten eingereist sind, eigentlich bei uns kein Asyl mehr beantragen dürfen. Das funktioniert ja auch so mittelmäßig gut innerhalb der EU. Trotzdem müssen wir natürlich dieser Genfer Flüchtlingskonvention irgendwie nachkommen. Und da sicherlich auch unseren Beitrag leisten, als ja nun doch immer noch sehr große und gut ausgestattete Volkswirtschaft. Das geht vielleicht alles jetzt ein bisschen weit. Wer einen Einstieg in das Thema möchte, dem kann ich das Buch von Annalisa Müller empfehlen. Das heißt Migration, frag doch einfach, aus dem UTB Verlag. Das schieben wir euch auch in die Shownotes. Da sollte man vor allen Dingen reingucken, weil die Annalisa Müller eine promovierte und habilitierte Geografin ist. Im Moment in Bielefeld, arbeitet an der Universität. Und natürlich soll man in die Geografiebücher auch mal reingucken. Das reicht auf jeden Fall, um vielleicht den einen oder die andere Antike oder Stammtisch ein bisschen ins Wanken zu bringen.
Okay, das klingt auf jeden Fall gut. Holger, ich habe jetzt eine Frage vielleicht zum Abschluss. Du sagtest eben, ne, hier in Köln bist du Immi, ne? Muss hier groß geworden sein, ne? Aber ab wann ist man denn kein Immi mehr? Jetzt mal abgesehen von Kölner, von der kölschen Sichtweise hier. Ab wann zählt man denn nach Definition X, jetzt kommst du bestimmt mit einer anderen um die Ecke, nicht mehr als Migrant? Hat Migration auch ein Ende irgendwann?
Bestimmt. Spätestens dann, wenn du den Pass deines neuen, in Anführungszeichen, Landes hast, das heißt des Landes, in das du migriert bist. Ne? Mhm. Also dauerhafter Aufenthalt und Pass sind eigentlich so das Kriterium, um zu sagen, jetzt ist mal gut mit Migration. Wir haben in Deutschland ja diesen etwas sperrigen Begriff des Migrationshintergrundes. Da sieht man schon, dass man den zumindest statistisch nicht so schnell los wird, wenn man sich damit weiter beschäftigt. Natürlich wird es schwierig bei Hautfarbe und Akzent, denn vor allen Dingen Ersteres wird man ja eigentlich nicht mehr so richtig los. Gerade bei der Hautfarbe spricht man dann davon, dass du quasi ein Leben lang als Migrant gelesen wirst. Und das ist tatsächlich sehr unabhängig vom Pass.
Mhm, so ganz halt dieses Motto, wo kommst du her? Aus Köln. Nee, wo kommst du wirklich her? Ne? Diese Kackfrage so.
Das ist so der Punkt. Alice Hastas hat dazu ein Buch geschrieben, wo sie so ihre Erfahrungen mal in Köln und überhaupt in ihrem Leben beschreibt mit einer anderen Hautfarbe. Kann man mal einen Blick reinwerfen. Muss man nicht alles teilen, was sie da so macht, ist aber auf jeden Fall mal perspektiverweiternd. Und das Problem hier in Köln ist ja trotzdem immer noch, oder eben nicht das Problem, so sind wir all hierhin gekommen.
Wir sprechen hück all dieselbe Sprache, ne?
Ja, richtig, richtig.
Und wir haben dadurch so viel gewonnen. Wir sind Jacke am Ring. Passend zur Woche. Dieses Jahr ist Karneval recht spät. Also jetzt Ende Februar, Kölle Alav. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Und wie ihr seht, wir zeichnen vor Karneval auf.